Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ich darf die Bundesregierung in der Form und Person von der Staatssekretärin begrüßen und will vorweg einige Dinge hier noch benennen. Der Einzelsachverständige Dr. Werse wird neben seiner Funktion als Einzelsachverständiger, so ist er auch platziert, auch für das Center for Drug Research antworten, so da Fragen an das Zentrum gerichtet werden. Und ich will vorweg sagen, für die, die nicht regelmäßig zu einer Anhörung sind, dass wir ein Verfahren gewählt haben. Das bedeutet, wir haben 90 Minuten Zeit. Die Kollegen fragen Sie. Wir werden im Umlaufverfahren fragen. Die Fragen wechseln von Fraktion zu Fraktion. Und die Kollegen haben die Gelegenheit, einen Sachverständigen, einen Vertreter zu fragen mit zwei Fragen oder zwei Fragen an einen Einzelsachverständigen oder an eine Institution zu richten. Und für einen ganz reibungslosen Ablauf bitte ich Sie, Ihre Mobilfone mindestens leise, am besten auszuschalten, um solche Resonanzen zu vermeiden. Und wenn Sie gefragt werden, liebe Gäste, dass Sie dann Ihren Namen und den Verband nochmal nennen, sodass wir das für die entsprechende Aufzeichnung auch alles gut parat haben. Die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen übertragen, deshalb ist die Sonne ausgesperrt. Das dient eines besseren Bildes. Und diese Videoaufnahme und das Protokoll werden auf der Ausschussseite im Internet veröffentlicht. Gegenstand der Anhörung ist heute ein Antrag der SPD, Konsum kristalliner Methamphetamine durch Prävention eindämpfen, neue synthetische Drogen europaweit effizienter bekämpfen und der Antrag der Grünen, Eigengebrauch von Cannabis wirksam entkriminalisieren, nationale und internationale Drogenpolitik evaluieren. Wir werden, obwohl verschiedene thematische Zusammenhänge, alles in einer Anhörung beraten. Das will ich vorweg sagen. Und es beginnt mit Fragen. Die CDU-CSU-Fraktion und die Kollegin Mark, bitteschön.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Sachverständige. Ich beginne mit den Fragen zu Methamphetaminen und zwar an die Einzelsachverständigen Herrn Preisler und Herrn Professor Thomasius. Wie bewerten Sie die Verbreitung von Methamphetaminen in den deutschen Grenzregionen? Gegebenenfalls wurden bereits Maßnahmen zur Bekämpfung und Ausbreitung des Missbrauchs ergriffen und wenn ja, welche? Und im Anschluss sehen Sie gesetzgeberischen Handlungsbedarf, insbesondere wenn Sie die Frage berücksichtigen, ob ein höheres Suchtpotenzial dort vorhanden ist. Danke.
Vielen Dank. Der Erste, der gefragt war, war Herr Preisler. Bitte. Wir müssen das Mikro kurz anschalten. Ja, danke sehr.
Dankeschön. Ja, guten Tag, mein Name ist Lutz Preisler. Ich bin Teamleiter beim Bundeskriminalamt für synthetische Drogen und bin heute hier in der Funktion des Vorsitzenden der deutsch-tschechischen Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Crystal-Problematik, kristallines Methamphetamin. Auf Ihre Frage zurückkommt, Frau Mark, wie bewerten Sie die Verbreitung von Methamphetamin in der deutsch-tschechischen Grenzregion? Dazu kann ich nur polizeiliche Lagedaten zur Verfügung stellen. Und im vergangenen Jahr, im 2012, wurden in insgesamt über 3.500 Fällen 75,2 Kilogramm Crystal in Deutschland sichergestellt. Das bedeutet eine ganz erhebliche Steigerung gegenüber den polizeilichen Fallzahlen verglichen mit 2011, nämlich bei den Fallzahlen um 66% und bei der Sicherstellungsmenge sogar um 88%. Diese Sicherstellungen erfolgten zum allergrößten Teil tatsächlich in den an die Tschechische Republik grenzenden Bundesländern Bayern, Sachsen und Thüringen. Nichtsdestotrotz zeigt sich auch hier eine weitere Ausbreitung durch die Bundesrepublik Deutschland. Ich habe einfach nur mal so ein Zaubild, wenn ich das einfach mal hochhalten darf. Ich weiß nicht, ob das für alle zu erkennen ist. Man hat hier rote Punkte zu den Sicherstellungsorten eingezeichnet und da kann man meines Ansicht nach nicht mehr unbedingt von nur einer absolut grenznahen Problematik reden. Wenn man dann dazu noch auswerten würde, die Aufgriffe finden natürlich durch die polizeilichen und zöllnerischen Maßnahmen hauptsächlich an der Grenze statt. Wenn man dann dazu auswerten würde, was polizeilich so kaum möglich ist, wo die Wohnsitze dieser aufgegriffenen Personen sind, würde sich dieses Bild sicherlich noch etwas anders verschieben, nämlich weiter in die Bundesrepublik hinein. Gut, nichtsdestotrotz möchte ich einen kleinen Schwenker noch machen. Methamphetamin aus der Tschechischen Republik ist mit Sicherheit im Moment unser größtes polizeiliches Problem. Nichtsdestotrotz sind auch ungefähr 25 Kilogramm dieser letztes Jahr sichergestellten 75 Kilogramm an deutschen Flughäfen sichergestellt worden, die sich bis heute ausschließlich im Transit befanden durch Deutschland. Aber die Herkunftsregionen waren komplett andere, nämlich nicht die Tschechische Republik, sondern Produktionsstaaten wie der Iran, wie Westafrika, wie Mexiko. Hier möchte ich dazu dann ausführen, es ist noch bisher im Transit gewesen, aber wir können polizeilich nicht ausschließen, dass dieses Methamphetamin aus ganz anderen Produktionsregionen der Welt auch irgendwann auf unseren deutschen Rauschgiftmarkt kommen wird. Daher bewerten wir als Polizei das so, diese gesamte Entwicklung der Crystal-Problematik, dass es über kurz oder lang sowieso irgendwann nach Deutschland gekommen wäre. Methamphetamin ist die, nach Cannabis, die missbrauchte Droge in der Welt schlechthin. Sie wird tonnenweise produziert in allen möglichen Regionen dieser Welt und sie wird auch in allen möglichen Regionen dieser Welt missbraucht und konsumiert. Ein weiterer Indikator polizeilicherseits sind dann auch immer wieder die Zählung der sogenannten erstauffälligen Konsumenten harter Drogen. Auch hier haben wir wesentliche Steigerungszahlen im letzten Jahr festgestellt. Letztes Jahr waren es 2556 Personen, die polizeilich registriert wurden, was gegenüber 2011 eine Steigerung von über 50% bedeutete. Und erstmals war es 2012 so, dass wir damit mehr Erstkonsumenten harter Drogen des Methamphetamins in Deutschland gezählt haben als Heroin, das nämlich nur bei 2000, in Anführungsstrichen nur bei 2090 lag. Der zweite Teil Ihrer Frage, welche Maßnahmen haben wir bereits ergriffen? Crystal aus Tschechien ist kein neues Phänomen, so wie es vielleicht zu vermuten scheint, wie es in den letzten 2-3 Jahren in den Presse soweit verbreitet worden ist. Crystal gibt es aus der Tschechischen Republik schon seit Mitte der 90er Jahre. Dort tauchte das erste Mal hauptsächlich im nordbayerischen Raum auf. Und damals haben wir schon entsprechende Maßnahmen ergriffen, um insbesondere mit den tschechischen Kollegen enger zusammenzuarbeiten. Wir haben im Jahre 2000 eine deutsch-tschechische Arbeitsgemeinschaft gegründet, wo sowohl Polizei als auch Zolldienststellen eingebunden sind auf deutscher und auf tschechischer Seite, um insbesondere gegen die Produktionsstätten, die bisher noch immer hauptsächlich in der Tschechischen Republik liegen, vorzugehen, um die Großhändler, die sich in den letzten Jahren insbesondere auf diesen sogenannten Asiamärkten in der deutsch-tschechischen Grenzregion befinden, um dort gegen vorzugehen, um da zu unterbinden, dass das Methamphetamin überhaupt hergestellt wird und auf den illegalen Markt gelangt. Wir haben hier ein umfangreiches Maßnahmenpaket in den letzten 2 Jahren entwickelt, was die Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen Deutschland und Tschechien betrifft, was die Zusammenarbeit bei ganz konkreten Ermittlungsverfahren angeht, wenn man Hinweise hat, wo die Herkunftsquellen in der Tschechischen Republik sind, dass man dort mit den tschechischen Kollegen in nach Möglichkeit gemeinsamen Ermittlungen gegen diese Hersteller und Großhändler vorgehen kann. Der dritte Teil dieser Frage, ob gesetzgeberischer Handlungsbedarf gesehen wird, im Bereich Methamphetamin an sich als klassisches Betäubungsmittel sehen wir keinen Handlungsbedarf. Es ist ein Anlage 2 Betäubungsmittel. Wo wir Handlungsbedarf sehen, ist im Bereich der Grundstoffüberwachung. Klassischerweise wird bisher noch, auch in der Tschechischen Republik, das Methamphetamin über pseudoephedrinhaltige Medikamente hergestellt. Es fing an, dass man in der Tschechischen Republik diese Medikamente, die frei erwerbbar in Apotheken sind, gekauft hat. Die Tschechen haben 2009 eine Abgabenbeschränkung erlassen. Daraufhin ist das Ganze so ein bisschen nach Deutschland übergeschlappt, dass man hier in Deutschland, Rinopront und Reactin Duo sind da die wesentlichen Medikamente, massenweise eingekauft hat, um in die Tschechische Republik zu bringen. Wir haben dazu zwar eine Rezeptpflicht in Deutschland eingeführt, die allerdings aus unserer polizeilichen Sicht leider nur dazu geführt hat, dass man die Packungsgrößen verkleinert hat. dass maximal eine Packung von 720 Milligramm frei abzugeben ist in der Apotheke. Es gibt allerdings keine Abgabenbeschränkung für mehrere Packungen, sodass Kunden immer noch kommen können und sich 10 oder 20 Packungen kaufen können, ohne ein Rezept zu erhalten. Da wäre gegebenenfalls noch Handlungsbedarf. Aber auch im internationalen Bereich ist hier noch Handlungsbedarf, weil sich diese Beschaffung dieser Medikamente von diesen tschechischen Produzenten komplett in die polnische Republik verlagert hat. Inzwischen ist es gang und gäbe, dass polnische Medikamente, die auch dort frei erhältlich sind, gekauft werden. Es gibt zwar eine Vorlage, die im polnischen Parlament liegt, auch dort eine Abgabenbeschränkung zu erlassen, aber das ist im ersten Durchgang nicht erfolgt, leider. Ein zweiter Punkt wäre noch polizeilicherseits, funktioniert die Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik relativ problemlos und zufriedenstellend. Allerdings haben wir immer wieder justizielle Probleme. Da wäre doch sicherlich in einem heutigen Europa es sehr hilfreich, wenn man Regelungen treffen könnte, eine einfachere Anerkennung von Beweismitteln, eine einfachere Durchführung von Rechtshilfemaßnahmen, damit das Ganze wesentlich schneller geht und wir nicht immer den Straftätern hinterherlaufen müssen.
Preisler, ich unterbreche Sie nur ungern, aber wir sind der Gesundheitsausschuss und nicht alle Wünsche können wir dann hier so aufnehmen. Es hat Professor Tomasus das Wort, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich leite die Suchtklinik für Kinder und Jugendliche am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und erscheine hier als Einzelsachverständiger und versuche die Frage der Abgeordneten Mark aus einer klinischen Perspektive zu beantworten. In der deutschen Suchtkrankenhilfe machen Konsumenten mit der Hauptdiagnose Stimulantien einen Anteil von etwa 3% im ambulanten bzw. 2,2% in der stationären Suchthilfe aus. Leider wird in den Verschlüsselungssystemen nicht zwischen reinen Amphetaminen und Methamphetaminen unterschieden. In Sachsen liegen diese Anteile aber um ein Vielfaches höher. Die Sächsische Landesstelle gegen die Suchtgefahren berichtet im Jahr 2012 eine deutliche Steigerung der Klientenzahlen im Bereich illegale Drogen, welche in erster Linie auf Zuwächse der Methamphetaminkonsumenten zurückzuführen sind. Sachsenweit machen die Methamphetaminkonsumenten im Hilfebereich illegale Drogen 41% aus. Gegenüber dem Vorjahr beträgt die Zuwachsrate bei den Stimulantienkonsumenten 47%. Das sind also wirklich große Anteile. Und unter diesen ist mit über 95% kristallines Methamphetamin die Primärdroge. Wenn man sich die Klienten ein bisschen genauer anschaut, dann fällt auf, dass sie jung sind. Sie sind im Alter zwischen 20 und 29 Jahren. In der Regel der Altersdurchschnitt liegt bei 25 Jahren. Der Frauenanteil ist im Vergleich zu anderen illegalen Drogen mit insgesamt über 30% sehr hoch, beträgt bei den unter 20-Jährigen sogar über 50%. Aus medizinischer Sicht ist Methamphetamin eine sehr gesundheitsschädigende Droge. Die mittel- und langfristigen Auswirkungen chronischen Methamphetamingebrauchs treten als Auszehrung, aggressives Verhalten, Stereotypien oder auch durch die Substanzen induzierten Psychosen zum Vorschein. Darüber hinaus werden bei chronischen Konsumenten auch mitunter schwerwiegende somatische körperliche Komplikationen wie Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkte, hypertensive Krisen, Krampfanfälle, Bewusstseinseintrübungen, starke Körpertemperatur, Erhöhung und vor allen Dingen auch Hirnschäden beobachtet. Ein nicht ungeringer Teil injiziert diese Methamphetamine und das birgt dann ein hohes Risiko von HIV- und Hepatitis-Infektionen. Durch aggraviertes sexuelles Risikoverhalten besteht auch die Gefahr sexuell übertragbarer Krankheiten. Zum zweiten Teil der Frage der Abgeordneten Mark, was ist aus meiner Sicht zu tun, zu empfehlen, ist die Ausbreitung des Methamphetaminkonsums durch Maßnahmen der Angebots- und Nachfragereduzierung weiter einzudämmen. Die Bundesdrogenbeauftragte hat in ihrem Suchtbericht ja die bisher durchgeführten Maßnahmen im Bereich der Angebots- und Nachfragereduzierung sehr schön beschrieben. Im Gegensatz zu der Anfrage der SPD komme ich zu dem Schluss, dass die Bundesregierung sehr wohl ein deutliches Konzept zur Anfragereduzierung im Hinblick auf Methamphetaminkonsum hat. Gleichwohl, aus meiner Sicht könnte weiter verstärkt werden, legislative Maßnahmen, die der europaweiten und internationalen Bekämpfung der illegalen Herstellung und Verbreitung von Methamphetaminen dienen. Auch Aufklärungsmaßnahmen für unterschiedliche Adressaten sollten in Deutschland gestärkt werden. Und was mir besonders als Therapeut am Herzen liegt, wir müssen zielgruppenspezifische Programme in der Suchtprävention, Beratung und Behandlung entwickeln und erproben. Und da ist es sehr erfreulich, dass das Bundesgesundheitsministerium jüngst eine Forschungsausschreibung zu diesem Themenkomplex gemacht hat, um die betroffene Population besser charakterisieren zu können und darauf aufbauend dann auch sinnvolle Präventionsmaßnahmen entwickeln zu können. Danke.
Vielen Dank, Professor Thomasius. Und das Fragerecht geht an die SPD und an die Kollegin Graf, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich wollte eine bzw. zwei Fragen an Herrn Dr. Hertel-Petri stellen. Nach dem, was wir jetzt gehört haben, ist ja alles anscheinend gut in der Beratung und in der Versorgung. Sehen Sie das auch so? Sie sind ja leitender Arzt im Bezirkskrankenhaus Bayreuth und haben deswegen jeden Tag, denke ich, mit Opfern von Crystal zu tun. Und die zweite Frage, die ich auch an Sie stellen möchte, ist, sehen Sie, das haben Sie ja auch in Ihrer Stellungnahme angemerkt, einen allgemeinen Präventionsbedarf und dass der besteht. Sie sagen, dass es Drogenaffinitätsstudien immer noch nicht gibt und dass die Ausschreibung, die da rausgegangen ist, Mängel aufweist. Können Sie das ein bisschen begründen?
Herr Hertel-Petri, bitte.
Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Vorsitzende. Also, die Beratung und Versorgung, seit 15 Jahren behandeln wir Crystal-Patienten, notgedrungen in Oberfranken. Wir konnten zurückgreifen auf die amerikanischen Vorarbeiten mit hervorragend vorbildlich im Internet frei zur Verfügung gestellten Therapiemanualen, die wir angepasst haben, die aber dringend in das deutsche Setting übersetzt werden müssen. Und das muss auch geklärt werden, wie das mit den Copyrights tatsächlich ist. Dann können wir von therapeutischer Seite sehr wohl damit zurechtkommen. Was fehlt ist an Forschung. Ja, Professor Thomasius stammt noch aus der Zeit, wo all diese wunderbaren Sachen der BZGA gemacht wurden, wo klar im Vorwort, ich habe es auf der Herfahrt nochmal gelesen, gesagt wurde, wir haben auch verdammt viele blinde Flecken gelassen. Und aus meiner Sicht hat seit 1997 ist die Forschung auf diesem Bereich komplett eingeschlafen. Ja, und die ganzen Präventionsmaßnahmen müssten dringend gemäß dem Vorschlag der DGS mit einem großen Workshop zu der noch viel gefährlicheren Substanz, weil sie im Nasal eingenommen wird, dringend fortgeschrieben werden. Und das bedeutet eine Kontinuität. Und zur Planungssicherheit, und ich denke, es sind gegenwärtig von den sächsischen Zahlen, werden wir alle überrumpelt und überrascht, dass das sich mit einer noch größeren Geschwindigkeit ausgebreitet hat, als bei der Veranstaltung im Jahre 2011, die das BMG ja gemacht hat, zu erwarten war. Und ich würde nicht von Mängeln sprechen. Ich bin froh, dass eine derartige Ausschreibung gemacht wurde. Aber die Zielrichtung, und das merke ich immer wieder in der öffentlichen Diskussion, ist immer noch die Partydrogen. In Oberfranken sind es keine Partydrogen. Es gibt auch Partydrogenkonsumenten. In Oberfranken ist es längst raus. Und wenn jetzt wieder die klassischen Untersuchungen von den gleichen Leuten wieder beginnen, die damals die 80er Jahre tolle Forschung zu den Partydrogenprojekten gemacht haben, sehen wir wieder nicht die blinden Flecken, die in dem Vorwort eindeutig beschrieben sind. Die Menschen, die außerhalb der klassischen Techno-Szene konsumieren. 2/3 aller damals Befragten waren aus Berlin, aus der hiesigen Studie. Und wenn ich heute höre, zitiert bekomme, dass dann von Fachleuten hier in Berlin gesagt wird, es ist nicht angekommen, dann kann ich nur sagen, meine Patienten kommen aus Berlin. Einige. ja, dann ist das einfach falsch. Wir brauchen dringend epidemiologische Untersuchungen dazu. Ansonsten bin ich halt froh, dass die Studie jetzt in Gang kommt, aber wir brauchen noch viel mehr.
Vielen Dank.
Ich konnte noch länger.
Dann hat das Fragerecht die FDP und die Kollegin Aschmeck-Duchnus, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende.
Herr Petri, wenn Sie Ihr Mikro ausschalten können, können wir. Danke sehr.
Ich hätte zwei Fragen an Herrn Staatsanwalt Patzak. Und zwar bei den neuen synthetischen psychoaktiven Substanzen handelt es sich ja um bislang unbekannte oder eben noch nicht in Verkehr gebrachte Stoffe und Zubereitungen, die dem Betäubungsmittelgesetz nicht unterstellt sind und entsprechend eben auch nicht verboten sind. Durch die geschickte Veränderung der chemischen Struktur wird ja erreicht, dass die neuen Drogen eben nicht den Status illegal haben, weil sie eben der Form halber eben nicht dem Betäubungsmittelgesetz darunter fallen. Vor diesem Hintergrund erachten Sie es als sinnvoll und praktikabel, im Betäubungsmittelgesetz eine Stoffgruppenregelung einzuführen? Das wäre die erste Frage. Und die zweite, wäre dies aus Ihrer Sicht ein gangbarer Weg, der Verbreitung gefährlicher neuer Drogen zu begegnen?
Danke. Herr Patzak hat das Wort. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Jan Patzak, ich bin Staatsanwalt in Rheinland-Pfalz, bin dort seit 13 Jahren im Betäubungsmittelbereich tätig und arbeite vorwiegend im grenznahen Bereich, habe durch die letzten Jahre vor allem im Cannabis-Plantagenbereich, aber auch jetzt im Bereich der Legal Highs tägliche Erfahrungen machen dürfen. Das Betäubungsmittelgesetz stellt sich bei diesen neuen psychoaktiven Substanzen deshalb als etwas schwierig dar, weil wir immer konkrete Stoffe in das Betäubungsmittelgesetz nach dem aktuellen Stand unterstellen. Es dauert eine gewisse Zeit, bis das vom Gesetzgeber durchgesetzt wird. Und mittlerweile haben wir durch 3 Gesetzesänderungen an die 35 Substanzen ungefähr dem Gesetz unterstellt. Diese Thematik Spice kam im Jahr 2008 auf. Im Jahr 2009 hatten wir die erste Unterstellung, 2010 und 2012. Und es zeigte sich aber sehr schnell, dass die Händler sich auf diese Änderungen einstellen und sofort wieder durch chemische Veränderungen einen Stoff auf den Markt bringen, der dann doch nicht mehr von der Gesetzessystematik erfasst wird und damit vom BTMG nicht mehr gegriffen werden kann. Man kann jetzt noch sagen, wir haben auch nach neuer Rechtsprechung, höchstrichterlicher Rechtsprechung, das Arzneimittelgesetz, was dann als, ich will es mal auffangen, Tatbestand greifen könnte. Das ist jedoch ein ziemlich stumpfes Schwert, da die Strafrahmen im Bereich des Arzneimittelgesetzes geringer sind. Wir haben da nur einen normalen Strafrahmen bis 3 Jahre. Beim Betäubungsmittelgesetz haben wir teilweise Strafrahmen bis zu 15 Jahren und haben dadurch ganz andere Möglichkeiten, mit strafprozessualen Maßnahmen zu arbeiten. Die Frage ist, wie können wir tatsächlich effektiv Betäubungsmitteldelikte, Legal High-Delikte, auch wenn sie keine Betäubungsmittel sind, momentan und verfolgen. Das geht halt, wie gesagt, nur über das Arzneimittelgesetz, macht es uns schwierig. Und daher denke ich, dass eine Unterstellung von Stoffgruppen tatsächlich der einzige gangbare Weg ist, dieses Katz-und-Maus-Spiel, was der Gesetzgeber und die Händler Jahr für Jahr spielen, zu beenden. Und ich denke, wenn man die verfassungsrechtlichen Aspekte betrachtet, dass es durchaus ein gangbarer Weg ist. Es gab kürzlich ein Gutachten von Professoren, die eine entsprechende Studienauftrag im Auftrag der Bundesdrogenbeauftragten die Unterstellung von Stoffgruppen in das Betäubungsmittelgesetz geprüft haben und haben verfassungsrechtlich keine Probleme gesehen. Man kann jetzt mal ins Ausland schauen. Wir haben zum Beispiel in Österreich im Jahr 2012 eine Unterstellung von Stoffgruppen gehabt. Also ich denke, das ist der gangbare Weg und ist auf jeden Fall ein entscheidender Schritt, um die Legal High-Verbreitung auf Händlerebene effektiv unterbinden zu können. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann hat das Fragerecht die Linke und der Kollege Tempel, bitte.
Ja, dankeschön. Ich habe zunächst eine Frage an das Landeskriminalamt Brandenburg. Bei aller Sympathie mit dem Antrag der Grünen, denke ich, ist es auch sinnvoll, auch über das Detail zu streiten. Wir haben immer die Frage Entkriminalisierung auf der einen, Legalisierung auf der anderen. Die Grünen fordern ja das Recht auf Erwerb von Cannabisprodukten, aber nicht den Verkauf. Und nach unserem Verständnis sind Konsumierende damit weiterhin auf den Schwarzmarkt angewiesen, inklusive auf die Nebenwirkung des Schwarzmarktes, das heißt Gefahren durch Streckmittelverunreinigung und so weiter. Wie beurteilen Sie dahingehend den Vorschlag der Grünen, wie er denn in der Praxis, wenn er so durchgänge, welche Auswirkungen er da hätte? Und meine zweite Frage, um den Einstieg auch nochmal zum Antrag der SPD zu bekommen, an den Herrn Dr. Werse. Die SPD leitet ja aus ihrer Online-Umfrage heraus Präventionsforderungen zu Christel ab. Und wie bewerten Sie diesbezüglich die Forderungen, auch insbesondere auf den Aspekt, dass ja zumindest nicht ganz sachgerecht hier eine Vermischung unterschiedlicher Drogen erfolgt und insofern auch die politische Seite, was Aufklärung im Bereich der Drogen beachtet werden müsste?
Dankeschön. Zunächst war das Landeskriminalamt gefragt. Bitte.
Ja, mein Name ist Frank Storch von der Polizei des Landes Brandenburg.
Storch, nehmen Sie das Mikro ein bisschen näher, sonst hören wir Sie nicht gut.
Mein Name ist Frank Storch von der Polizei des Landes Brandenburg, vom Polizeipräsidium. Insofern ist das missverständlich. Ich bin hier eigentlich angetreten als Vertreter für den Antrag Christel Mett und würde mich bezüglich des Antrags der Legalisierung von Cannabis hier eher zurückhalten wollen. Danke.
Vielen Dank. Dann hat Dr. Werse das Wort.
Ja, also Bernd Werse ist mein Name, wurde ja schon gesagt. Ich arbeite in einem Forschungsbüro namens Center for Drug Research, also virtuell sitze ich auch noch da gegenüber. Da arbeiten wir seit über 10 Jahren an sozialwissenschaftlichen Studien zur Drogenthematik an der Uni Frankfurt. Vorweg erstmal, also ich finde es sowieso recht bedauerlich, dass hier zwei Themen schon miteinander, also durcheinander quasi diskutiert werden, einmal Cannabis, einmal Crystal Meth. Darüber hinaus finde ich es noch bedauerlicher, das, was Herr Tempel eben gerade angesprochen hat, dass zusätzlich durch den SPD-Antrag noch ein drittes Thema mit irgendwie da reingebracht wurde. Und zu diesem Thema wurde ja eben gerade seitens der FDP auch schon eine Frage gestellt, was mich auch total überrascht hat, weil das auch überhaupt nicht Thema dieses Antrages war, sondern offensichtlich sieht es so aus, als wäre das Thema Legal Highs, mit dem wir uns recht intensiv beschäftigt haben, so mehr oder weniger durch Zufall da reingerutscht, weil es irgendwie auch um neue Drogen geht und dieses Crystal Meth Phänomen auch ja irgendwie ein relativ neues Phänomen ist, zumindest da in der Grenzregion zu Tschechien. Also insofern hatte mich dieser, also ich bin auch deswegen hier eigentlich als Sachverständiger gelandet, weil ich den Antrag der SPD, als er gestellt wurde, schon kritisiert hatte. Dadurch, ich meine, wir haben es ja immer gerne, wenn unsere Studien irgendwo auftauchen und zitiert werden, aber, und es war ja auch ein netter Zug, nur hat unsere Studie zu Legal Highs leider überhaupt nichts mit Crystal Meth zu tun. Deswegen nochmal ganz kurz die Unterschiede zwischen Legal Highs und Crystal Meth. Also bei Legal Highs handelt es sich um relativ neue Drogen, um unterschiedlichste Substanzen, die also von Cannabinoiden bis hin zu Opioiden reichen, die quasi legal hergestellt werden, vermutlich größtenteils in chinesischen Pharmafirmen, dann irgendwo in Europa zusammengerührt werden zu gebrauchsfertigen Präparaten und sie werden konsumiert, entweder von regelmäßigen Kiffern mit Zugangs- oder Gesetzesproblemen, also das betrifft dann insbesondere diese sogenannten Räuchermischungen, diese Cannabis-Ersatzpräparate, oder von experimentierfreudigen Psychonauten, wie sie sich oft nennen, also Drogenkonsumenten, die ein hohes Bedürfnis haben, alle möglichen unterschiedlichen Substanzen auszuprobieren. Das war so im Groben das Ergebnis unserer Studie. Bei Crystal Meth im Vergleich dazu, es handelt sich um eine relativ alte Droge, vor ungefähr 100 Jahren wurde sie erstmals synthetisiert. Sie wird illegal hergestellt in mehr oder weniger Küchenlabors, nach all dem, was man weiß, in Tschechien. Bislang, also bis vor einiger Zeit, wohl eher von extremen Partydrogenkonsumenten konsumiert, aber wie Herr Hertel-Petri eben gerade schon angeführt hat, insbesondere in den Grenzregionen sieht das wohl mittlerweile anders aus. Aber was ich vermute ist, dass oft bei solchen problematischen Konsummustern, womit der Kollege Hertel-Petri zusammen zu tun hat, wohl auch oft ein irgendwie sowieso schon problematischer Hintergrund unterschiedlicher Art vorliegt. Allerdings, was auch schon angesprochen wurde, weiß man bisher sehr wenig drüber, über die generelle Verbreitung und eben auch über die Verbreitung oder über die Hintergründe bei problematischem Konsum. Deswegen ist da also dringend weitere Forschung nötig, und zwar nicht nur, was eben tatsächlich die Konsummuster dieser problematischen Konsumenten angeht, worauf jetzt diese neue Ausschreibung abzielt, sondern auch die generelle Verbreitung dieser Drogen. Jedenfalls ist mir, um es nochmal zu sagen, ist mir völlig unklar, wie die SPD aus unseren Ergebnissen zu den recht spezifischen Gruppen von Legal Highs Konsumenten irgendwelche Schlüsse zur Prävention von Crystal Meth ziehen möchte. Ich habe festgestellt, dass es diese Vermischung neue Drogen und neues Phänomen Crystal Meth teilweise auch schon in den Medien gegeben hat, wenn man sich damit beschäftigt hat. Vielleicht ist das ein bisschen Ergebnis dadurch, dessen, dass es vor 2 Jahren die Tagung von Frau Dickmanns gab, in der beide Phänomene ein Thema waren, also generell synthetische Substanzen als auch die neuen synthetischen Substanzen, haben vielleicht einige Leute ein bisschen was durcheinander gebracht. Allerdings muss ich jetzt nochmal sagen, nachträglich bin ich jetzt selbst nochmal auf eine Parallele gestoßen zwischen den beiden Phänomenen. Bei den Legal Highs Konsumenten, vor allen Dingen denjenigen, die regelmäßig von Cannabis auf die gefährlichen synthetischen Cannabinoide umsteigen, waren in unserer Erhebung bayerische Konsumenten stark überrepräsentiert, was vermutlich mit der besonders repressiven Durchsetzung von Drogenpolitik in Bayern zu tun hat. Und womöglich ist das gehäufte Auftreten von Crystal Meth in Bayern hat womöglich nicht nur was mit der Grenznähe zu Tschechien zu tun, sondern auch damit, dass andere Stimulantien, also beispielsweise Amphetamin, schwerer verfügbar oder teurer als anderswo sind. Wenn dem so wäre, wäre dies ein weiteres Beispiel, wie sich die Repression negativ auf die Konsumenten auswirkt, indem eben auf die gefährlichere Substanz ausgewichen wird. Jetzt noch ganz kurz abschließend. Ich halte Prävention generell für unterstützenswert, aber nur, wenn es tatsächlich nähere Forschungen gibt zur generellen Prävalenz und den Hintergründen von problematischem Konsum. Generalpräventionskampagnen, wie so ein bisschen angeklungen ist auch in dem Antrag, halte ich für wenig hilfreich, da es dem Thema unnötige Publizität gibt. Und es wurde in der Vergangenheit schon öfter eine große Welle beschworen, die so einfach noch nicht stattgefunden hat. Und womöglich hat diese leichte Fortsetzung, diese geografische Fortsetzung des Crystal Meth Phänomens auch schon damit zu tun, dass es in den Medien auch schon so ein großes Thema gewesen ist. Vielen Dank.
Darf ich die nicht beantwortete Frage weitergeben? Ja, es wurde die erste nicht beantwortet.
Ja, aber
ich stelle die nicht nochmal neu, ich würde sie nur weitergeben.
Okay, das ist jetzt für alle ein Erinnerungstest. An wen soll sie gehen?
An die GdP. Ich möchte gerne die polizeiliche Sicht dazu hören. Herr Wittaut, bitte.
Frau Vorsitzende, mein Name ist nicht Wittaut. Das werden diejenigen, die Herrn Wittaut kennen, auch so gleich erkennen. Mein Name ist Sascha Braun. Ich vertrete Herrn Wittaut. Ich bin Justiziar der Gewerkschaft der Polizei. Auf die Frage von Herrn Tempel zu antworten, ist nicht ganz so einfach, aber ich mache es mir trotzdem einfach, nämlich mit dem Bundeskongressbeschluss, den meine Gewerkschaft im Jahr 2006 gefasst hat, der auch nach wie vor besteht. Wir lehnen jede Form von Legalisierung von Rauschgiften ab. Darunter gilt natürlich auch Cannabis, und das haben wir Herrn Tempel und anderen auch des Öfteren schon erläutert, und insofern müssen wir und sehen wir eigentlich nicht die Veranlassung, das nun alles noch einmal im Detail zu erläutern. Gestatten Sie aber eine ergänzende Anmerkung. Für uns sind alle Argumente, die für eine Legalisierung sprechen, wohl bekannt. Ein zentrales Argument meiner Gewerkschaft ist, warum wir bei unserem Kurs bleiben, dass wir die Grenzziehung, die notwendigen Grenzziehungen nicht erkennen können und würden und sind auch sehr daran interessiert, das eventuell auch in diesem Diskurs mal zu erfahren, wie denn Grenzen zwischen legaler und illegaler Konsum und Produktion und Anbau und Weitergabe tatsächlich so vollzogen werden sollen, damit unsere Kolleginnen und Kollegen im täglichen Einsatz damit auch verantwortungsvoll umgehen können.
Danke, Herr Braun. Dann hat das Fragerecht haben die Grünen und der Kollege Terpe, bitte.
Ja, vielleicht können wir ja dazu beitragen, dass wir dazu auch noch was hören heute. Ich hätte gern 2 Fragen gestellt an unseren Sachverständigen Mr. Nadelman. Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen dem sogenannten Krieg um Drogen, am Beispiel Mexiko, Lateinamerika oder Afghanistan und der Art, wie westliche Staaten wie die USA oder Deutschland Drogenpolitik betreiben? Das ist die erste Frage. Zweite Frage, die Global Commission hat 2011 ein Ende des Krieges gegen die Drogen gefordert. Welche negativen Folgen hat der Krieg gegen die Drogen für Konsumenten, Regionen wie Deutschland, Europa oder den USA gebracht? Warum ist aus Ihrer Sicht der Krieg gescheitert und erfordert eine Reform der Drogenpolitik?
Dankeschön. Herr Nedelmann, bitte.
Thank you very much. And thank you for the invitation to speak at the Bundestag. I must first offer an impression on the preceding discussion. I was asking myself, you put together cannabis and crystal meth, throw in legal highs, and then you want to have a rational discussion. Okay. And then I say,
liebe
well,
Gäste, yes. Just a minute, Mr. Needleman. Yeah. Liebe Gäste, es ist eine parlamentarische Anhörung und kein politisches Unterhaltungsformat. Yeah. Deswegen bitte ich Sie, von Missfalls- oder Beifallsäußerungen Abstand zu nehmen. Die meisten wissen das auch.
Okay. But then I thought, would it make sense, for example, to have a Bundestag or congressional hearing on alcohol and tobacco together? And maybe, because they are both powerful psychoactive drugs, as methamphetamine and marijuana, there is some relationship between the two. We see when people try to stop drinking, maybe they smoke more. There's some relationship in the personalities of people who get in trouble with both. Well, similarly, is there any relationship between cannabis and cannabis policy and methamphetamine policy? Well, there is a little bit. I mean, they are both illegal drugs. They are both psychoactive drugs. They are both used by some people in a way that is not harmful, but by other people in ways that are harmful to others. And there is some relationship. I remember a Justice Department study from the US some years ago that pointed out that when there was a somewhat successful repression of cannabis production, outdoor cannabis production in Hawaii, the result was to encourage the production of methamphetamine in homemade laboratories. Similarly, there was research in the early 1980s that when the United States had a massive interdiction against marijuana coming from Colombia, northern Colombia, and Jamaica, the result was a reduction in marijuana and an increase in cocaine, dealers switching to another substance that was more compact, more lucrative, more profitable. So there is some relationship. On the consumption side, not so much. It is true that most people who use heroin, cocaine, methamphetamine used marijuana before, but it's also true the vast majority of people who use marijuana never go on to use heroin, cocaine, methamphetamine. There is now some research emerging from there's now 1 to 2 million Americans who are legal medical marijuana patients, and more research now with why they are there, what they are doing. One interesting observation, a study recently published, finds that a substantial number of people find that smoking cannabis daily, which is not a healthy thing to do, but they find it helpful in reducing or putting behind them their addiction to cocaine, methamphetamine, heroin, or alcohol, more serious addictions. So there is some modest relationship. That said, I do believe to the extent we want to have sensible, pragmatic, rational policy, grounded in the notion that we need to both reduce the harms of drugs and reduce the harms of government policies, and that our greatest responsibility as adults is to protect the safety of our children. From that perspective, holding one hearing and throwing all of them in together does not provide the right role model for our young people in terms of rational, sensible conversation. Now, let me now say the broad question that was asked to me, and that was part of my answer there. The war on drugs, and to link it directly with the Global Commission, that effort of the Global Commission began as a Latin American commission. Three former presidents, Cardoso from Brazil, Gaviria from Colombia, Zedillo from Mexico, all of them from the sort of center-right part of their political constellation. They were persuaded that Latin America was stuck between a rock and a hard place. On the one hand, my government forcefully requiring that they participate in the war on drugs, but on the other hand, realizing that what they were being asked to do was to fight against what is essentially a dynamic global commodities market. The international markets in cannabis, amphetamine, heroin, cocaine, other pharmaceutical drugs are remarkably similar to the international commodities markets with alcohol, tobacco, coffee, sugar, precious metals, what have you. If there is a demand, there will be a supply. If you eliminate one source of supply because of bad weather or a blight or a law enforcement success, the supply will shift someplace else. So long as there is a demand, there will be a supply. For Latin America, the realization was that these two powerful forces, U.S. government pressure on the one hand for the war on drugs, and on the other hand, powerful economic forces of the sort that made our most influential conservatives, William Buckley and Milton Friedman, say, this is ridiculous. The same was being said by people in Latin America from the left, the right, and the center. That commission produced a report in 2009, and they said, we need to move in a new direction. We need to learn from the European approach with harm reduction. And we most importantly need to break the taboo. To break the taboo, an open and rational discussion of all options without rhetoric grounded on science, empiricism, public health, public order. That commission then in 2010 expanded to become a global commission. They recruited Javier Solana from the European Union. They recruited Kofi Annan, the former Secretary General of the United Nations. No great liberal there, just a cautious diplomat. They recruited George Shultz, our former Republican Secretary of everything, more or less. They recruited Paul Volcker, the former Chairman of the Federal Reserve Board. Richard Branson, the businessman. Thorvald Stoltenberg, the former Defense Minister and Foreign Minister of Norway. He has three children. One is a former heroin addict. The other one is the current prime minister, right? I mean, these were very, very distinguished people, most of whom had not spoken while they were in government, but who now felt they could speak the truth. They organized this commission. They got experts. And they came out with a report that pushed very far in the direction of reform. It did not say legalize all drugs. Everybody realized the world is not going to legalize cocaine or methamphetamine like alcohol or cigarettes. But what they did say is to end the criminalization of drug possession. That what Portugal has done 12 years ago has been more successful than what most other countries have done, to decriminalize the possession of drugs and to treat addiction as a health issue. They said that we need to embrace the harm reduction approach, that with countries like Germany, Netherlands, Switzerland, Denmark, the United Kingdom are doing with prescribing heroin, pharmaceutical heroin to drug addicts, and the safe consumption rooms, the evidence is clear, there is no more scientific debate, we should expand those programs. They said with cannabis, we need to experiment with different models of legal regulation of cannabis. They said with respect to the low-level drug couriers, the tens of thousands of people, poor people from Asia and Africa, Caribbean, who cross your borders with little bits of drugs in their balloons in their belly or small amounts, to arrest them forever does no good. We have to find another approach, because locking them up in prison does more harm than good in most cases. They did not say, with respect to organized crime and drug trafficking, they said the policy there must not be to relax. There we must focus on those criminal organizations that are the most dangerous organizations, the organizations that are engaging in violence and intimidation. We must distinguish between the criminal organizations that may traffic in drugs, but that are essentially nonviolent, and those ones that are violent and intimidating. Those must be the true focus. And finally, they said, with respect to young people, what we must do is provide drug education that is honest and truthful. The way that I interpret that message around young people, when I am asked as an advocate for cannabis legalization, what's your view on young people? I say, you know, my message to my child and to other young people, it's not did you or didn't you. My question that I have for my child is, are you going to come home safely at the end of the night and grow up and make me healthy grandchildren? That's my question. The question needs to be on safety. Safety has to be the bottom line. When you see the issue with club drugs now, and people, young people, taking all sorts of new concoctions being produced illegally in my country, semi-legally in your country, imported from China, God knows what, and young people are taking them to experiment, right? And probably this is a fad or fashion that will pass, but what I care about, I don't want them to take it. I know many of them will. I want to focus on their safety. So when I see in the Netherlands, or I see in Vienna or in Zurich, that the health department sends their officials to the clubs where club drugs are being used, and somebody from the health department tests the drug, and they can tell the person, this drug is this, this drug is that, and people learn which drug dealers are selling the bad drugs and the adulterated drugs, and which ones are cut with amphetamine and which ones are have nothing. Well, it seems to me that's about protecting the safety of our young people. So let me just conclude by saying, as an American who for many years has traveled around the world apologizing for the actions of my own government in inflicting our war on drugs on the rest of the world for the last 75 years, with tremendous harm both outside our country and inside, with massive incarceration rates, violations of civil liberties, and no benefit in terms of reducing drug addiction, to at last see my country playing the role of global leader when it comes to sensible, pragmatic cannabis policies, when you see the rapid transition in public opinion, with now a majority of Americans saying it is time to legally regulate cannabis like alcohol, and most of the people who say that are not cannabis consumers, and a significant number are parents of teenagers, and they are saying the most responsible policy is to legally regulate this. Good regulation is better than failed prohibition. I think that is a discussion that I hope will happen in your country as well. Thank you.
Vielen Dank. Die Frage geht wieder an die CDU-CSU und an den Kollegen Rüdel, bitte.
Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zu dem festgelegten Format wieder zurück und ich darf eine Frage stellen an den Einzelsachverständigen Professor Dr. Thomasius. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen fordert in ihrem Antrag die Abschaffung der Strafbarkeit, wenn Cannabis zum Eigenkonsum angebaut oder erworben wird, da eine erhebliche Gesundheitsgefährdung durch den gelegentlichen oder regelmäßigen Konsum von Cannabis nicht bestünde. Wie bewerten Sie diese Forderungen und teilen Sie die Einschätzung hinsichtlich der nicht bestehenden gesundheitlichen Gefährdung? Teilen Sie die Auffassung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, dass die bestehenden Vorschriften des Betäubungsmittelrechts eine glaubwürdige Prävention sowie einen wirksamen Verbraucher- und Jugendschutz behindern, da ein Schwarzmarkt entstanden ist, auf dem auch Produkte vertrieben werden, die einen höheren Wirkstoffgehalt haben?
Danke. Professor Tomasius, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Ich sehe, dass vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Expertisen bei regelmäßigem Cannabisgebrauch, und den haben Sie eben angesprochen, erhebliche Gesundheitsgefahren für die Konsumenten und auch für die Sozialgemeinschaft durch Cannabismissbrauch entstehen können. Zuerst ist das Phänomen der Cannabisabhängigkeit zu benennen. In Deutschland weisen 10% der Frauen und 19% der Männer, die aktuelle Cannabiskonsummuster aufweisen, eine solche Cannabisabhängigkeit auf. Wir sehen bei den Konsumenten Kontrollverlust, Entzugssymptome, Toleranzphänomene, soziale, berufliche Einschränkungen, Konsum trotz bekannter Schädigung. Also all das, was wir unter Suchtsymptomen verstehen, wird von Cannabisabhängigen erfüllt. Wenn wir Cannabisabhängige unter moderne, bildgebende Verfahren legen, die das Gehirn abbilden, dann sehen wir, dass im sogenannten Suchtgedächtnis in den Regionen, die wir für Sucht verantwortlich halten, ähnlich wie bei Opiatabhängigen oder wie bei Alkoholabhängigen, Reize ausgelöst werden, die die Entwicklung einer Abhängigkeit oder eben auch die Entzugssymptome erklären können. Diese Phänomene sind besonders ausgeprägt bei jenen Cannabiskonsumenten, die besonders früh in intensive Konsummuster einsteigen. Bei denen, die vor dem 13. Lebensjahr beginnen, ist die Entwicklung einer Abhängigkeit ungleich größer als bei Konsumenten, die später beginnen. Das zweite große Problem bei Cannabisabhängigen sind die kognitiven Störungen. Cannabis beeinträchtigt ungünstig Konzentrations-, Aufmerksamkeits- und Gedächtnisleistungen, auch noch 3 Wochen nach Absetzen der Substanz. Jüngst wurde eine sehr schöne Längsschnittstudie aus Dunedin, eine Geburtenkohortenstudie aus Neuseeland, vorgelegt, wo 1037 Menschen über 38 Lebensjahre weiterverfolgt wurden, bei denen, wo in diesen 38 Jahren Abhängigkeitsphänomene beobachtet wurden, sank der IQ um 7 IQ-Punkte herunter, von 100 auf 93. Damit ist das erste Mal belegt, dass Cannabiskonsum regelmäßig betrieben auch zu Gedächtnisverlusten beiträgt. Das wirkt sich bei Schülern vor allen Dingen in Lernstörungen aus. Wir sehen im Tierexperiment, dass die einzelnen Neurone, wenn Mäuse mit Cannabis beflutet werden, verkümmern. Und wir sehen jüngst in bildgebenden Studien bei Cannabisabhängigen, dass diese Ergebnisse aus dem Tierexperiment auf den Menschen übertragbar sind, denn nachweislich führt Cannabis zu einer Neurodegeneration, zu einem Verlust an Hirnzellmasse, sowohl im grauen Hirngewebe wie auch im weißen Hirngewebe. Das weitere große Problem ist, dass regelmäßiger Cannabisgebrauch Psychosen herbeiführt. Das Psychoserisiko wird um den Faktor 1,9 erhöht. Und das wiederum bedeutet, dass weltweit 8-14% aller Schizophreniefälle verhindert werden könnten, wenn nicht so intensiv gekifft werden würde. Als Kinder- und Jugendpsychiater muss ich noch die Entwicklungsstörungen durch Cannabiskonsum benennen. Jugendliche bleiben in ihrer alterstypischen Entwicklung hängen, wenn sie regelmäßig Cannabis konsumieren. Und zuletzt für die Juristen, die sozialschädliche Wirkung muss benannt werden. Bereits bei sehr geringen Cannabis-Expositionen ist die Fahrtauglichkeit immens eingeschränkt. tödliche Verkehrsunfälle passieren vor allen Dingen in einem Bereich von 2 Nanogramm pro Milliliter THC im Blut, also bei sehr geringen Intoxikationen, die unterhalb des Levels einer schweren Alkoholintoxikation liegen. Dass Cannabis darüber hinaus zu vielen sozialen Schäden führt, möchte ich hier gar nicht weiter ausführen. Zum zweiten Teil der Frage: In Deutschland greifen aus meiner Sicht bei der Angebots- und Nachfragereduzierung von Cannabisprodukten die Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes mit differenzierten Präventionsstrategien und dem Jugendschutzgesetz sehr sinnvoll ineinander. Ich möchte gar nicht jetzt wieder den Bundesdrogenbericht zitieren, wo vielfältige Maßnahmen der Prävention im Cannabisbereich aufgeführt werden. Erfreulicherweise hat die Bundesregierung in den letzten Jahren einen Fokus auf Cannabisabhängigkeit, vor allen Dingen bei jungen Menschen, gesetzt, eine Vielzahl von Hilfeprojekten initiiert, die gut angenommen werden, die evaluiert worden sind, die hilfreich sind und die im Moment in der Bundesrepublik in die bestehenden Präventions- und Hilfestrukturen implementiert werden. Die Behauptung, dass bestehende rechtliche Bedingungen einen erhöhten Wirkstoffgehalt in Cannabisprodukten nach sich gezogen hätten, ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar. Wir haben heute einen durchschnittlichen THC-Gehalt von Cannabis von 8% in den Cannabisprodukten. Damit ist natürlich eine Steigerung gegenüber den 70er Jahren vollzogen worden. Aber diese Steigerung, die liegt an der Professionalisierung in der Herstellung, und eine wichtige Rolle für den Markt spielen die Erwartungen der Konsumenten. Die wollen intensive Rauscheffekte durch Cannabisprodukte haben. Und hier stellen sich die Hersteller, die Produzenten von Cannabisprodukten ein, um möglichst ertragreiche Ausschöpfung der Wirkstoffgehalte in den Cannabisprodukten herbeizuführen. Danke.
Dankeschön. Das Fragerecht geht an die SPD und an den Kollegen Lemme. Bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an den Fachverband Sucht und Herrn Dr. Hertel-Petri. In Ihren Stellungnahmen berichten Sie von besorgniserregenden Steigerungen im Bereich der synthetischen Drogen seitens der sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren, besonders in Chemnitz und Dresden, aber auch in Ostbayern und Thüringen gäbe es deutliche Zuwächse der Verbreitung und des Konsums zu verzeichnen. Die Landesstelle gegen die Suchtgefahren stellt hier zum Beispiel fest, dass die Crystal-Konsumenten mehr Beratungskapazität beanspruchen und starke Schwankungen im Hilfeverlauf auch entsprechend aufweisen. Ich frage Sie, welche Behandlungs- und Nachsorgeangebote halten Sie für zielführend, und inwiefern müssen wir zwischen Legal Highs, amphetaminhaltigen und synthetischen Stimulanzen und den klassischen Amphetaminen wie Crystal unterscheiden?
Dankeschön. Zunächst der Fachverband Sucht. Dr. Klein ist eigentlich der, der zuerst gefragt war. Bitte.
Ja, Thomas Klein. Ich vertrete den Fachverband Sucht. Wir haben über 100 Einrichtungen. Von diesen 100 Einrichtungen allerdings schwerpunktmäßig die Behandlung von Alkohol- und Medikamentenabhängigen, aber auch eine Abteilung mit Drogeneinrichtungen. Diese Problematik ist im Bereich der Behandlung noch nicht hinreichend angekommen. Was heißt hinreichend? Sie ist noch nicht so ausdrücklich angekommen. Wir haben vorwiegend ambulante und stationäre Einrichtungen, wo das bisher Einzelfälle sind. Wir sehen sehr wohl einen Behandlungsbedarf, der sich in den Drogeneinrichtungen auch darauf einstellt. Und zwar müssen wir, was im Laufe des Tages heute schon gesagt wird, da sehr differenzieren. Wir dürfen nicht die Konsumenten unterschiedlicher Substanzen alle in einen Topf werfen, sondern wir müssen sehr wohl schauen, das sind unterschiedliche Sozialstrukturen vorhanden, das sind unterschiedliche Funktionalitäten des Suchtmittels, die dort repräsentiert sind. Und da müssen die Einrichtungen sich darauf einstellen und auch die Nachsorge. Der Bereich der Nachsorge, wir haben gerade auf der Ebene der Rentenversicherung und Krankenversicherung eine neue Nachsorgeregelung in der Behandlung von Abhängigkeitserkrankten. Da sehe ich einen deutlichen Bedarf, gerade diese Gruppen, die eine längere Behandlung nötig haben. Wir haben hier ausschließlich die Möglichkeit, im Nachsorgebereich mit 20 Therapieeinheiten nochmal nachstationär zu behandeln. Das halte ich absolut nicht für ausreichend. Da müssen wir zusätzliche Strukturen gewinnen, aber wir müssen an diesem Prozess noch sehr viel lernen.
Dankeschön. Dr. Hertel-Petri, bitte.
Also die Zahlen aus Sachsen sind tatsächlich alarmierend. Es zeigt, dass in der dortigen Region es in einer Weise angekommen ist, dass eben auch eine Beratungs- und Therapienachfrage besteht. Und wenn wir uns anschauen, dass diese richtige, heftige, massive Zuwachs genau seit 2 Jahren, seit 2010 von der Polizei beobachtet wird und genau zeitgleich auch bereits die Beratungsfragen kommen. Das heißt, Menschen, die von sich aus in die Beratungsstelle gehen oder sich in stationäre Behandlung begeben, dann deckt sich das präzise mit den Daten aus den USA und an seinen eigenen Beobachtungen, dass die Menschen eben sehr, sehr schnell komorbide, also psychiatrische Störungen und die Abhängigkeit durch diese Substanz bekommen. Und deshalb brauchen sie Hilfe. Und das ist absolut richtig. Ich bin froh, dass die Fachverbände, auch der BUS, sich dem Thema annehmen, denn wir haben ein riesiges Finanzierungsproblem. Ja, mit dem jetzigen Abrechnungssystem über die Personalverordnung Psychiatrie kriegen wir unsere ganzen notwendigen Drogenscreenings nicht gegenfinanziert, geschweige denn, wenn dann dieses unsägliche PEP-System kommen sollte und auch für die Reha-Kliniken. Und ich habe eine Reha-Klinik lange geleitet. Es ist nicht gegenfinanziert. Ja, da müssen wirklich über die Pflegesätze das verhandelt werden und darf nicht von der Rentenversicherung das über die Hintertür wieder weggenommen werden, weil das ist Realität. Ja, da werden schöne Dinge gesagt, es soll gemacht werden, die Politik macht Entscheidungen über die Kostenträger, ist es dann alles, wird es gestrichen. Ja, so, das für die Sächsischen. Die Research Chemicals sind erstmal definitiv zu beforschen. Ja, da sind wirklich über die Legal Inhaltsstoffe, über die Projekte sind die Leute übers Internet erreichbar und dann wird es sicherlich aus dem klinischen Bereich Untersuchungen geben können und müssen zu den Badesalzpsychosen. Die Arbeitsgruppe von Professor Tretter hat jetzt in der Sucht einen ersten Artikel zu dem Thema gemacht. Aber auch da mangelt es, und das ist hochrangige Forschung, dass es nicht gegenfinanziert ist, die teuren, bei Professor Meurer und Professor Auwerter in Freiburg notwendigen Tests zu machen fürs klinische Setting. Ich beneide da immer die Justiz, ja, weil die können immer alles untersuchen, aber wir im Kliniken, wir es wissen müssen, ja, haben nicht die Möglichkeit. Und da braucht es eben wirklich Forschungsgelder, sei es, dass das im Rahmen von Modellprojekten stattfindet. Und die zweite Frage ist, ich habe sie vergessen, ich mache es nicht so oft. Das war die zweite Frage.
Eine Frage haben, aber das... Ne?
Das war nochmal die Unterscheidung zwischen den Legal Highs, den amphetaminhaltigen synthetischen Stimulanzen und den klassischen Amphetaminen.
Okay, dann hatte ich das ja doch relativ gut mit beantwortet. Für die Cannabis-Ersatzprodukte ist es wichtig, dass da weiter die Forschung läuft. Das ist ein Problem. Das ist für mich als Kliniker mehr als Ausweichsubstanz ein Problem. Und da gibt es kompetentere als mich. Und was diese Badesalze angeht, weiter beobachten, wie gesagt, und das wirklich auch klar voneinander trennen. Ja, und ich finde es nicht so schlimm, dass die jetzt in einen Topf geworfen worden. Problematisch finde ich, wenn Cannabis-Legalisierungsdebatten dazu noch reinkommen. Ja, weil, so leid es mir tut, als Bewohner einer Grenzregion zur Tschechischen Republik, die Tschechen sind dem portugiesischen Weg, der gefordert wurde, gefolgt. Und wir sehen gerade das, was passiert. Ja, mit einer Mafia, die dort im großen Stil die Preise senkt, damit es jetzt erstmal ganz rasch sich verbreitet. Ja, deshalb bin ich da leider nicht so optimistisch. Und dass es gemeinsam behandelt wird hier als Cannabis-Legalisierung mit dem Thema, da stimme ich auch nicht mit dem Kollegen Verse überein. Das passt nicht zusammen. Das hätte man trennen müssen von vornherein. Entschuldigung.
Danke, Herr Petri. Jetzt hat die FDP das Wort. Wenn Sie wieder Ihr Mikro bitte ausmachen. Und Kollegen
Aschberg-Klingmann. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine beiden Fragen gehen an Herrn Staatsanwalt Patzak und betreffen den Themenkomplex Cannabis. Herr Patzak, halten Sie es für realistisch, dass legal angebautes Cannabis ausschließlich zum Zwecke des gleichzeitigen und gemeinsamen Konsums unentgeltlich abgegeben wird und das Entstehen von Schwarzmärkten ausgeschlossen ist? Und meine zweite Frage betrifft die Suchtstoffkonvention der Vereinten Nationen. die verpflichten ja die Bundesrepublik, die Verwendung von Cannabis und auch von anderen Suchtstoffen auf ausschließlich medizinische oder wissenschaftliche Zwecke zu beschränken, sowie den Besitz, Kauf, Anbau für den persönlichen Verbrauch mit Strafe zu bewehren. Wäre eine Legalisierung des Cannabisanbaus zum Eigenverbrauch in Deutschland vor diesem völkerrechtlichen Hintergrund eigentlich realisierbar?
Patzak, bitte.
Ja, vielen Dank. Bei der Frage mit beginnend zum Cannabisanbau, das wäre dann durchaus eine berechtigte Argumentation, wenn man sagen würde, man könnte mit ein paar Pflänzchen, so jedenfalls lese ich die Gesetzesinitiative, auch den Bedarf decken und dann wird das im Freundeskreis miteinander konsumiert. Das ist aber nicht die reale Welt und da möchte ich auch den Herrn Nädelmann kurz aufgreifen, sehr emotional. Ich mache mir da Sorgen, wenn ich sehe, wie meine Arbeit ist. Jetzt werden Sie sagen, naja, den nehmen wir eh nicht ernst, aber ich habe mich kürzlich mit einem Amerikaner unterhalten, End-50er, der hat mich gefragt, wie ist denn das mit Cannabis? Sehr liberal, er hat selber wohl konsumiert und konnte gar nicht verstehen, wie wir damit umgehen und dann habe ich ihm erklärt, wie unser Markt ist, das möchte ich hier als dann Brücke nutzen und er hat eine 17-jährige Tochter und der macht sich jetzt auch Sorgen. Ich habe ihm nämlich gesagt, wie unser Cannabismarkt funktioniert. Wir haben nicht mehr das Marihuana, das wir vor 20 Jahren hatten. Früher wurde Haschisch vornehmlich konsumiert, das Marihuana war so schlechter Qualität, dass das nur am Rande konsumiert wurde. Das hat sich an den Preisen auch gezeigt. Als ich angefangen habe als Staatsanwalt, hat Marihuana, also das reine Gemisch damals, 5 Mark gekostet und das Haschisch 10 Mark. Jetzt sind wir bei dem Hochleistungs-Marihuana, was mittlerweile ganz anders aussieht, bei 17 Euro pro Gramm, habe ich jetzt als Spitzenwert gehört. Und für das Haschisch zahlen sie mittlerweile so um die 10 Euro. Es geht nämlich in Entwicklung, dass mittlerweile nicht mehr mit normalen Pflänzchen gearbeitet wird oder mit dem umständlichen Haschisch absondern, sondern wir bauen einfach Hochleistungsmarihuana an. Das geht relativ einfach. Im Internet können Sie die Zubehörteile dazu kaufen. Sie können in den Niederlanden entsprechende hochwertige Samen oder auch Setzlinge kaufen und die werden hier angebaut und führen dazu, dass mittlerweile die Pflanze nur noch starke Dolden, Blüten entwickelt und diese Blüten haben einfach die hohen Wirkstoffgehalte. Wenn man jetzt die Statistiken dazu anschaut, sieht man einfach, da hat sich von dem normalen Marihuana, diesem herkömmlichen Gemisch seit Anfang der 90er Jahre auf heute, das hat sich verdreifacht bis vervierfacht. In den Niederlanden sieht man Werte, also wir sind so um die 10-12% Durchschnitts-THC-Wert mittlerweile bei diesen Cannabisblüten, wobei man da sagen muss, es kommt auch auf den Zeitpunkt an, wann man erntet. Je früher man erntet, desto geringer die Wirkstoffgehalte und wir können halt nie als Strafverfolgungsbehörde dann ernten, wenn der optimale Zeitpunkt gekommen ist, sondern wir kommen meistens früher, sodass diese Werte eher gering sind. Und das sieht man an den Niederlanden, da haben wir Wirkstoffgehalte von 20%. Dieses Hochleistungsmarihuana, diese Cannabisblüten, das ist das, was heute vornehmlich auf dem Markt verkauft wird. Haschisch spielt noch eine untergeordnete Rolle und das herkömmliche Marihuana spielt so gut wie gar keine Rolle mehr, weil es einfach schlechte Qualität hat. Dann komme ich zu der Frage, wenn man jetzt zu Hause ein paar Pflänzchen anbauen würde, das möchte keiner mehr aus der Szene, denn es geht zum Hochleistungsmarihuana und das bauen sie halt mit teurem Equipment an, das bauen sie mit teuren Pflanzen an. Es gibt in den Niederlanden Shops, da können Sie Cannabis-Samen kaufen, da zahlen Sie für 10 Samen bis zu 150 Euro. Nur mal zu zeigen, was daraus möglich ist. Und Sie können mit solchen Pflanzen, man schätzt mittlerweile mindestens 40 Gramm Cannabisblüten pro Pflanze als Ertrag erzielen. Wenn ich so ein Marihuana anbaue, habe ich so einen hohen Finanzbedarf, dass ich das zwangsläufig weiterverkaufen möchte, habe ich tatsächlich nur auf meiner Fensterbank 1-2 Pflanzen, dann ist das durchaus möglich. Aber wie gesagt, das ist heute in der Szene überhaupt kein Thema mehr. Dann zu der Frage, dürften wir denn überhaupt in Deutschland den Cannabisanbau legalisieren? Artikel 28 des Einheitsübereinkommens 1961 besagt, wir dürfen Cannabis tatsächlich zum Anbau freigeben, aber nur dann, wenn wir eine Cannabisagentur haben, wie das auch in anderen europäischen Ländern, insbesondere die Niederlande, der Fall ist. Das sieht dann so aus, dass dort Cannabis staatlich kontrolliert angebaut wird und über die Cannabisagentur zum Beispiel in Apotheken geliefert wird. Das heißt, wie es hier vorgesehen ist, dass wir eine Freigabe von Cannabis zum Anbau gesetzlich erreichen wollen, ist nach dieser völkerrechtlichen Regelung, der wir unterlegen sind, gar nicht möglich, sondern es ginge allenfalls über einen staatlich kontrollierten Anbau- bzw. Weitergabweg. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann hat das Fragerecht wieder die Linke und die Kollegin Bunge, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an den Fachverband Drogen- und Suchthilfe. Ich bin durch die Frage stimuliert worden, durch die Bemerkung von Professor Thomasius hier. Ich habe immer den Eindruck, dass er hier gesagt hat, mit diesen Anträgen werden Schülerinnen und Schüler irgendwie verführt. Also deshalb möchte ich noch mal nachfragen. Nach dem Konzept der Linken sollen nur Volljährige in Cannabis-Clubs auf Non-Profit-Basis Konsummaterial beziehen können. Der Antrag der Grünen, der heute hier vorliegt, lässt den Jugendschutz etwas unterbelichtet. Ich würde Sie fragen wollen, welche Maßnahmen für den Jugendschutz halten Sie sinnvoll und notwendig? Und meine zweite Frage geht an Akzept. Wie bewerten Sie denn die Forderungen der SPD, also in dem vorliegenden Antrag, hinsichtlich ihrer Wirksamkeit? Welche tatsächlich neuen Ansätze zur Vermeidung drogenbezogener Probleme sehen Sie? Und inwiefern unterscheiden sich nach Ihrer Wahrnehmung die SPD-Forderungen von Positionen konservativer Politikerinnen?
Zunächst der Fachverband Drogen und Sucht. Herr Lenner, bitte.
Ja, Jost Leune vom Fachverband Drogen- und Suchthilfe. Die Frage finde ich insofern sehr angenehm zu beantworten, weil ich schon eine ganze Weile darüber nachdenke, ob die Konsumentinnen und Konsumenten von Substanzen hier eigentlich auch noch eine Rolle spielen. Weil ich denke, wir haben den wichtigen Satz gehört, dass die Nachfrage das Angebot bestimmt. Und wir haben halt eine Drogennachfrage. Und wir haben in dem größten Teil aller Konsumenten Menschen, die durchaus wissen, was sie konsumieren, wann sie es konsumieren und mit welchem Ergebnis sie es konsumieren. Deswegen würde ich schon auf dem Hintergrund dafür plädieren, dass wir tatsächlich anfangen, darüber nachzudenken, wie dieses Problem mit illegalen Substanzen vielleicht anders gelöst werden kann, als es in den vergangenen 50 Jahren zu lösen versucht wurde. Denn dass das nicht geklappt hat, deswegen sitzen wir ja auch so hier. Die Sache mit den Schülerinnen und Schülern, die dann auf dem Schulhof irgendwie angesprochen werden, damit ihnen Drogen verkauft wird, ist ein Märchen, was sich auch ebenso lange schon durch die Welt zieht. Schulhöfe sind nun mal unglaublich gut bewachte Orte in diesem Lande. Und da wäre es extrem unklug, dort illegale Geschäfte machen zu können oder zu wollen. Normalerweise funktioniert der Kontakt über Peergroups und deswegen halte ich es auch für extrem wichtig, dass wir Prävention in diesem Lande so ernst nehmen, dass wir auch die Peergroups ansprechen können. Stichwort Schülerinnen und Schüler gibt mir auch nochmal die Möglichkeit, darauf hinzuweisen, dass wir zwar jetzt über die Strafverfolgung gesprochen haben, über die Behandlung gesprochen haben und die Prävention immer so mit erwähnt, als wenn Deutschland ein Land wäre, wo Suchtprävention irgendwie ganz besonders gut ausgebaut sei. Wenn Sie in die Regionen gucken, wenn Sie in die Beratungsstellen gucken, in den Landkreisen, in den Kommunen, gibt es da ein Riesenproblem, weil einfach kein Geld mehr da ist. Die können überhaupt keine Prävention mehr machen in vernünftiger Weise, weil weder Personal noch irgendwelche Sachmittel zur Verfügung stehen, um das zu machen. In Berlin haben wir ein positives Beispiel mit einer sehr gut ausgebauten Fachstelle, die auch, wie ich heute gesehen habe, als ich herkam, dafür gesorgt hat, dass überall Plakate zu sehen sind. Das ist eine Ausnahme. Die Regel ist eine halbe Personalstelle, die ab und zu mal in Schulklassen geht. Da kann man nicht Prävention machen in einem Sinne, dass ein vernünftiges Gegengewicht zu dem Druck, der durch die illegalen Märkte geschaffen wird, aufgebaut werden kann. Und deswegen finde ich an dem Antrag der Grünen besonders gut, dass wir uns mal die Zeit nehmen, eine Denkpause machen und sagen, gibt es eigentlich noch einen anderen Weg, mit dem Problem illegaler Substanzen umzugehen, als den, der jetzt seit, wie lang alt ist die Bundesrepublik, 65 Jahren beschritten wird.
Dankeschön, dann war Akzept gefragt, bitte.
Ja, Maximilian Plenert vom Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik. Auch ich kann nur wiederholen, was meine Kollegen auch schon angesprochen haben, dass ich gerade diese Durchmischung der Substanzen auch etwas seltsam empfand. Was den Antrag der SPD angeht, so zeigt sich jedoch deutlich, dass die heutige Drogenpolitik, wie wir sie gerade in Deutschland praktizieren, in einem Gedankengefängnis feststeckt, in einem Gedankengefängnis, dass viele Drogen erst einmal verboten sind und alle anderen Maßnahmen, sei es die Prävention, sei es die Hilfe, sei es die Therapie, sich in diesen Rahmen einfügen muss. Alles andere ist erstmal undenkbar, alles, was darüber hinausgeht. Das sieht man auch sehr schön am Antrag der SPD. Da kann man jetzt im Detail sich drüber unterhalten, ein bisschen mehr internationale Zusammenarbeit, da kann man ja nicht dagegen sein und irgendwie mehr Prävention zu fordern, ist ja ganz nett. Aber dieser Antrag hat den gleichen Grundfehler wie die allgemeine Drogenpolitik in Deutschland, wie sie auch von der CDU mitvertreten wird. Er tut so, als ob mehr Repression etwas bringen würde, als ob man Repression besser machen könnte und dann würde sie mehr bringen. Sie tut so, als wäre Geld für Prävention da. Das wurde ja dankenswerterweise gerade eben auch sehr deutlich gesagt oder auch vom Kollegen hier Petri gesagt. Es wäre schön, wenn die Menschen aus der Prävention, aus der Hilfe die Möglichkeiten hätten, die finanziellen Möglichkeiten, wie es der Repressionsapparat hat. Wir geben einen Großteil des Geldes aus für Repression, ohne dass wir da einen Beleg haben, dass das hilft. Es gibt weder einen Beleg, dass Repression die Konsumzahlen senkt. Und gerade wenn man sich auch etwas mal aus Deutschland einen Schritt zurücktritt und die weltweite Perspektive betrachtet, merken wir, dass Repression auch sehr viel Schaden anrichten kann. Der Antrag hat deswegen keine neuen Ideen. Er ist komplett gefangen im Gedankengefängnis. Das sind halt verbotene Substanzen. Wir fragen nicht nach den Ursachen, warum diese Menschen all diese in Anträgen genannten Substanzen konsumieren. Es wurde genannt, dass das Substitutionseffekte sind, dass umso härter Cannabis verfolgt wird, beispielsweise in Bayern, umso mehr junge Menschen von einer relativ gut erforschten Substanz, dem Cannabis, auf einen Markt gedrängt werden, auf einen kunterbunten Markt mit vielen, vielen Substanzen, die ganz wenig erforscht sind. Wir haben gerade einen riesigen Feldversuch laufen. Und solange wir die Cannabis-Prohibition in der Form aufrechterhalten, werden wir auch diese Ausweichreaktion niemals stoppen können. Auch beim Bereich der Methamphetamine haben wir das Phänomen, dass Substanzen wie Ephedra verboten wurden und die Menschen ein gewisses Bedürfnis haben, aufputschende Substanzen zu konsumieren. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass sie das machen. Und wenn wir ihnen weniger potente Substanzen verbieten oder schwerer zugänglich machen, dann nehmen sie halt die Substanzen, die leichter verfügbar sind. Und das ist in dem Fall das Methamphetamin, wobei ich hier auch vor dieser allgemeinen Darstellung als Horrordroge ein bisschen warnen möchte. Also man liest immer wieder Zeitungsartikel, das macht beim ersten Mal abhängig und ist ganz schlimm. Man sollte nicht vergessen, Methamphetamin war bis vor wenigen Jahren eine noch in Deutschland zugelassene Substanz. Es gibt genug Länder der Welt, da ist Methamphetamin immer noch ein zugelassenes Medikament. Also insofern muss man hier schauen, dass das, was zum Beispiel Kollege Petri in seiner Klinik erlebt, nicht unbedingt eine pharmakologische Eigenschaft der Substanz selbst ist, sondern der Rahmenbedingungen, der Verunreinigungen, einem hohen Mischkonsum, eines falschen Umgangs. Und solange wir uns diese Dinge nicht anschauen, die Ursachen nicht anschauen und auch angehen, wird man mit diesem Antrag nichts erreichen können. Und zuletzt auch nochmal den Bereich der Prävention, der finanziellen Ausstattung oder auch der Therapieangebote. Wir geben allein für die Verfolgung von Konsumenten mehrere Milliarden aus. Mindestens mal 1 Milliarde geben wir dafür aus, um Menschen zu verfolgen, ob sie nun Drogenprobleme haben oder nicht. Diese 1 Milliarde wäre auch die Größenordnung an Geld, wenn man sie der Prävention zur Verfügung stellen würde, dass man ernsthaft Erfolge messen könnte. Das ist zumindest die Aussage der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, die in ihrem letzten Fachkongress ganz klar gesagt hat, so 1 Milliarde, wenn wir das in Prävention investieren würden, dann könnten wir Effekte haben. Insofern wäre es doch Aufgabe der Politik zu überlegen, ob man nicht weniger Geld in die Verfolgung von Konsumenten stecken möchte, sondern mehr Geld in die Prävention, wie es die SPD auch fordert. Wer Prävention fordert, muss auch sagen, wo kommt denn das Geld her? Und dann auch bitte eine nachhaltige Prävention für alle Substanzen und nicht ein Aktionismus, jetzt rein was Methamphetamine angeht. Wir brauchen Drogenprävention in Deutschland, aber dann müssen wir sie auch finanzieren. Danke.
Dankeschön. Das Fragerecht geht an die Grünen wieder und Kollege Terpe fragt, bitte.
Also ich würde eine Frage noch an unseren Sachverständigen Nädelmann richten und Frau Scharfenberg dann noch eine zweite Frage. Also ich werde nicht beide Fragen stellen und würde nur noch mal sagen, dass wir ja die These auch in unserem Antrag vertreten, dass gerade die aktuelle Drogenpolitik in Deutschland einen wirksamen Jugendschutz verhindert. Also das ist bei uns nicht unterbelichtet. Also meine Frage an unseren Sachverständigen. In dieser Anhörung haben sich etliche Anzuhörende in ihren Stellungnahmen mit bekannten Argumenten gegen eine Reform der Drogenpolitik ausgesprochen. Was sagen Sie zu den Aussagen etwa zur Gefährlichkeit von Cannabis oder zur These, Cannabis sei eine Einstiegsdroge?
Vielen Dank. Ich bitte aber, Herr Nedelmann, sich kurz zu fassen, denn auch der Kollege, der noch gefragt wird von der Kollegin Scharfenberg, muss insgesamt darf die Beantwortung der Fragen nur 10 Minuten in Anspruch nehmen. Und Kollegin Scharfenberg hat jetzt auch noch das Wort.
Bitte. Ja, danke. Meine Frage geht an die Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin. Da würde ich gerne noch mal konkret wissen, wie Sie das Phänomen Crystal bewerten, auch bezüglich der Prävalenzen unter Konsumentinnen und Konsumenten. Wie schätzen Sie denn die Folgen des Konsums von Crystal gerade auch in Bezug auf die Defizite der kognitiven Funktionen ein? Und die, zum guten Abschluss, was muss für Prävention und für Schadensminderung denn nun wirklich getan werden?
Dankeschön. Und trotz der offenen Frage bitte ich um allergrößte Kürze. Bitte, Herr Nedelmann.
Thank you. So with respect to the questions about cannabis, let me say first, I agree with some of the comments that cannabis can be an addictive substance. People can become dependent, by which I mean people can become dependent on their use of cannabis in ways that cause harms to their own health and their own lives, right? I think we all can agree that young people should not use cannabis, and especially very young people. We know that the longer you delay the onset of cannabis use, the less likely there is to be a problem, right? That said, the problem of cannabis addiction itself is significantly less dangerous than addiction to other illegal and legal drugs. There has never been an overdose fatality involving cannabis, right? Many of the most difficult problems involve cannabis in combination with alcohol or other drugs. The nature of cannabis addiction is not as debilitating as it is with other drugs. And as was pointed out, the vast majority of people who use cannabis do not, in fact, become addicted. And as I said before, the vast majority of people who use cannabis do not, in fact, go on to use or get in trouble with other drugs or even to become themselves cannabis addicts or regular users. For most people, it is a youthful phase. For other people, it becomes something that is routine and occasional in their own lives. When the issue is sometimes raised, if you legalize cannabis, well, it will make it a bigger gateway to other drugs. But in fact, that seems exactly the opposite of what both the evidence and a rational argument would suggest. When you look at the Netherlands, which more or less legalized the retail distribution and possession of cannabis 30 years ago, a little more, what you find is that they reduced the percentage of young people who used cannabis and then went on to use other drugs. They effectively separated the quote-unquote soft drug cannabis market from the harder drug one. Subsequent research looked at in a number of cities, I think Bremen, Amsterdam, San Francisco. What they found was in the Netherlands, cannabis was sold here, the other drugs by drug dealers illegally over here. In the United States and in Germany, it was much more likely the case that people who sold illegal drugs sold cannabis and other drugs. So that one of the arguments for legalization of cannabis is to reduce the small extent to which cannabis may be a gateway to other drugs. I think also with respect to what Dr. Tomasio said, we need to be clear about the evidence here. I mean, there every single independent national commission in the United States, Canada, France, Australia, United Kingdom, to look at the issue of cannabis has concluded that the criminalization policy should be reduced, that cannabis should be decriminalized or legally regulated, right? The studies that come out now, the one mentioned, the New Zealand study, well, the New Zealand study that was cited showed that if you begin at a very young age, use cannabis very heavily, and continue to use it very heavily into your adult years, it may reduce your IQ. It also suggested that if you use heavily as a young person and stop, or conversely, you don't use as a young person, but use heavily as an adult, no impact on IQ. And then there was a subsequent study that cast doubt on the results of the New Zealand study. So one can always pick a study that says this or that. But the fact of the matter is when you step back, and do a meta-analysis of all the studies, what you find is, if I may quote here, that cannabis is probably the least dangerous substance commonly used in human history. That is not Ethan Nadelman saying that. That is the former administrative law judge of the Federal Drug Enforcement Administration in the United States after conducting multiple years of hearings. On the last question of potency, there was high potency marijuana in the past as well. I remember. Now, the extent to which more cannabis is high potency, some of that is because of the penalties for growing it, so people don't grow outdoor, they want to hide it indoor, right? But the other issue is this. When cannabis is becoming more potent, that is precisely the reason you want regulation, you want labeling. When people drink alcohol, they want to know, is it 6%, 26%, or 86% alcohol? And most people don't want 86% alcohol, just as most people don't want the most potent cannabis, because most people want to enjoy their cannabis, not get knocked flat on their back, right? The bottom line is, as cannabis becomes more potent, that is the reason that we need responsible regulation. And as more and more evidence emerges that the key ingredients of cannabis are not just THC, which makes you high, but also ingredients like CBD, which are the anti-anxiety, anti-inflammatory portion of marijuana. And as you see, remarkably, that there is a growing market for cannabis, which is low in THC and high in CBD, in other words, not making you high, but reducing anxiety, and people are finding this preferable to pharmaceuticals. And now when you see Bayer Pharmaceutical investing in legal marijuana manufacturers in the UK, and you see scientists with no interest in the cannabis laws saying that cannabis and its ingredients are among the most amazing research into the brain today, all of this suggests, let's take cannabis out of the underground, find ways to responsibly regulate it. The sky will not fall. Our children will remain safe, safer, in fact, than they are today.
Thank you. Dann hat die Gesellschaft für Suchtmedizin das Wort. Herr Meyer-Thompson, bitte.
Ich fasse mich kurz. Nicht, weil ich Ethan kritisieren will. Ich finde das sehr anregend, was Herr Nadelman mitteilt, sondern weil es jetzt zu Ende geht, die Zeit. Zum einen, was wissen wir über Prävalenzen und Konsumentinnen? Wir wissen ziemlich wenig. Wir haben es gehört, die Polizei hat ein paar Zahlen zu nennen. Es gibt ein paar regionale Berichte. Aber es fehlt der Überblick, wie tatsächlich das Problem beschaffen ist. Art, Umfang, Konsumentengruppen sind in dem Umfang nicht bekannt, dass man davon reden kann, dass auf solch einer Grundlage ein Konzept entwickelt werden kann. Weder hinsichtlich der Prävention, noch hinsichtlich der Therapieforschung, noch hinsichtlich eines Konzepts, was nicht wie im Augenblick die Länder und die Kommunen und Kreise mit dem Problem alleine lässt, hinsichtlich eines Konzepts, was alle vier Säulen einer modernen Drogenpolitik von vornherein mit einbezieht. Das heißt, neben der Repression selbstverständlich auch Harm Reduction, auch Therapie, auch Prävention. Und dann die Kollegen von Akzept oder von denen, die sonst die Repression gerne draußen halten. Man muss diese vier Säulen von Anfang an gemeinsam hineinnehmen, sonst kommt man zu keinem gemeinsamen Konzept. Kurz und schlecht, Herr Hertel-Petri hat es erwähnt, wir brauchen die Erfahrung aus den anderen Ländern, in denen eben 10 Jahre oder 15 Jahre länger bereits dieses Problem besteht. Wir brauchen Übersetzung, wir brauchen den Austausch. Zweitens, ich halte es für sinnvoll, so schnell wie möglich einen Kongress, Fachtag, Konferenz einzuberufen mit den Vertretern von Bund und Ländern und der vier genannten Säulen in Sachen einer modernen Drogenpolitik, um sich darauf zu verständigen, wie wir damit umgehen. Das Problem, das sagte Herr Werse auch, wir müssen uns dafür hüten, die Neugierde erst herbeizureden. Aber andererseits können wir nicht die Augen davor verschließen, dass im Augenblick tatsächlich aus den grenznahen Bereichen nach Norden und nach Westen der Konsum scheinbar zunimmt. Und zum Dritten, das ist nun das, was wir unter unseren Kollegen auch in den letzten Tagen und Wochen herausgefunden haben. Es gibt offensichtlich Konsumentengruppen, die wir bisher noch nicht im Auge gehabt haben, die aber in den Praxen, in den Beratungsstellen, möglicherweise auch in Ihrer Klinik bereits auftauchen. Das sind gestresste Berufstätige, so wie wir hier zusammensitzen. Gibt es inzwischen Menschen im fortgeschrittenen Alter, die in stressigen Berufen arbeiten, die damit irgendwie anfangen, weil sie wissen, damit kann ich meine Leistung steigern. Und es gibt eine Gruppe, von der eine Kollegin aus Dresden berichtet, berufstätige Mütter, Alleinerziehende, die damit anfangen und dann nach einem halben Jahr sich mit der Diagnose oder Verdachtsdiagnose Burnout vorstellen. Wir wissen aber nicht, wie viele das machen, weil, und da befinde ich mich im Gegensatz oder im Widerspruch zu Herrn Thomasius, weil diese Studie, die jetzt von der Bundesregierung vorgeschlagen wird oder ausgeschrieben worden ist, in meinen Augen 5 Jahre zu spät kommt. Wir wissen nichts über die Zahlen, Art und Umfang. Insofern sind wir alle ein bisschen hinterher und müssen jetzt die Hausaufgaben nachholen. Danke.
Vielen Dank, Herr Mayer-Thompson, auch für die Kürze. Ich darf mich bei allen für die Fragen, vor allem aber für die Antworten bedanken, für Ihr Interesse und für die Kollegen sei gesagt, dass es in einer Stunde weitergeht mit der nächsten Anhörung. Oder in einer halben Stunde, Entschuldigung hier, wollte keine Hoffnungen hier wecken. Also in einer halben Stunde sehen wir uns wieder.